Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wann und wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Ich begrüße euch auf das recht herzlichste zu einer neuen EKG-Podcast-Ausgabe. Ein konstruktives Gespräch und mit mir am reellen Tisch, nicht am virtuellen Tisch, es ist ein echter Tisch, sitzt der charmante, intelligente, gut aussehende, im Moment auch geduldige und weltbereisende Detlef. Hallo Detlef.
Hallo Carsten.
Ich freue mich wirklich auf das recht herzlichste, dass wir es hier zu einem Podcast schaffen. Wir sprechen gar nicht mal so selten miteinander. Du gehörst aber zu den wenigen Menschen, die Social Media fernbleiben und trotzdem immer connected ist, immer über alles Bescheid wusste, auch ohne irgendwie WhatsApp-Gruppen-Anbindungen. Mir ist es aber darüber dann durchgegangen, tatsächlich rechtzeitig dich dann auch zu einem Gespräch, einem konstruktiven Gespräch einzuladen. Ich kenne dich jetzt schon eine Weile, die Hörenden vielleicht noch nicht. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass irgendeiner, der mit Intensivpflege zu tun hat, nicht weiß, wer Detlef Eggers ist, aber stell dich den Unwissenden doch einfach mal vor. Wer bist du, wo kommst du her und warum sitzen wir hier?
Ja, ich bin jetzt schon eine ganze Weile dabei. Du hast es eben schon angedeutet, in diesem Jahr 37 Jahre. Was man über mich wissen sollte, ist, dass ich von Hause aus eigentlich kein Pfleger bin, sondern eigentlich eher Pädagoge. Das war schon in der Schule mein Berufswunsch. Bin dann wie viele in meinem Alter, in meiner Generation über den Zivildienst in die Pflege geraten, habe dort sehr früh mein Herz verloren und habe dann durch verschiedene Umstände, die hier den Rahmen sprengen würden, dann irgendwann das Studium abgebrochen und mein Hobby zum Beruf gemacht, bin Pfleger geworden und die Dinge nahmen ihren Lauf, bin dann sehr frühzeitig in die Intensivpflege geraten. Und irgendwann hat jemand mitbekommen, dass ich auch mal Pädagogik studiert habe und Pädagoge bin. Und so bin ich dann eigentlich eher zufällig dieses Jahr ziemlich genau 20 Jahren in die Fachweiterbildung reingeraten. Und da bin ich jetzt heute hier in Marburg an der Uniklinik, leite hier die Fachweiterbildungsstätten für Intensivpflege und Anästhesie und pädiatrische Intensivpflege und Anästhesie. Und mal schauen, wo mich der Weg noch so in meinem Leben so hinführt.
Du hast ja auch schon ein paar Stationen hinter dir. Auf welcher Intensivstation hast du gearbeitet, so als Pfleger?
Angefangen hat das Ganze im Kreiskrankenhaus Dormagen auf der interdisziplinären Intensivstation. Ich war im Klinikum Leverkusen auf der chirurgischen Intensivstation. Ich war im Klinikum Kassel auf der operativen Intensivstation, auf der neurologisch-neurochirurgischen Intensivstation. Das waren so die Stationen, wo ich länger gearbeitet habe. Hospitiert habe ich gerade zu Anfang meiner Intensivkarriere relativ viel in ganz vielen kleinen, auch größeren Krankenhäusern. In Grevenbruch, in Bonn, in verschiedenen anderen Häusern. Aber das waren so im Groben die Stationen.
Also viel gesehen.
Durchaus viel gesehen, ja.
Das heißt, du kommst aus dieser Zeit, wir dürfen sagen früher, wo noch nicht so viel Technik auf den Intensivstationen war und trotzdem viel Hands-on-Pflege. Wie sahen so die ersten Hämofiltrationen aus?
Oh, ich muss gestehen, die ersten Hämofiltrationen, denen ich begegnet sind, die gibt es in der Form natürlich in modernerer Variante eigentlich auch heute noch, weil ich habe tatsächlich das erste Mal mit der Multifiltrate zu tun gehabt. Echt? Vorher hatte ich mit Hämofiltrationen wenig zu tun, weil ich auch auf Stationen gearbeitet habe, wo das eher nicht so Thema war. Die Octonova war auch relativ früh ein Gerät, mit dem ich zu tun hatte, aber das waren so die ersten tatsächlich. Und was davor so stattgefunden hat, das habe ich gar nicht so aktiv mitbekommen.
Ist ja auch nicht schlimm. Und Beatmungsgeräte, wo fängt deine Geschichte an? Griechen, Römer?
Das erste Beatmungsgerät, was ich angefasst habe, war ein Pulmolog. Das ist schon, ich glaube, die findet man nur noch im Deutschen Museum oder vielleicht bei Dräger im Museum.
Das stimmt.
Aber ansonsten wohl kaum noch. Das erste Beatmungsgerät, mit dem ich dann so intensiver Kontakt hatte, war dann der Servo 900C. Da durfte ich dann auch noch teilweise mit verbundenen Augen, teilweise im abgedunkelten Raum das Patiententeil zusammenbauen.
Das weiß ich, das haben wir alle damals durchgemacht. Das war eine Art von Praxisanleitung. Du durftest erst alleine die Beatmung bedienen, wenn du in der Lage warst, auf der Intensiv den Servo. Ich habe mit Beatmung im OP tatsächlich angefangen. Ich bin über die Anästhesie in die Intensiv gekommen, auch eigentlich eine spezielle Geschichte. Wenn es euch interessiert, schreibt es mal in die Kommentare, dann machen wir mal darüber einen Podcast. Und ich musste den Sulla mit verbundenen Augen zusammenbauen können, ohne die Plättchen kaputt zu machen. Und dann durfte man arbeiten. Mhm. Aber that's history. Das Spannende ist natürlich, man hat vielleicht ein anderes Verständnis und man will jetzt gar nicht so sehr von früher ausholen, aber ich merke immer wieder, wenn man früher, egal ob das jetzt Beatmungsgeräte waren oder auch andere technische Geräte, man ein Grundverständnis davon hatte, wie es funktioniert, versteht man manche Sachen dann auch heute in der Entwicklung nochmal anders. Ist das in der Pädagogik ähnlich? Also so ein Curriculum vor 30 Jahren oder jetzt, folgt das denselben Prinzipien oder hat sich das auch weiterentwickelt?
Es hat sich durchaus weiterentwickelt, also in dem Setting, über das wir jetzt so sprechen, weil einfach auch das Menschenbild sich auch ein bisschen verändert hat. Also früher war dann doch öfter mal auch so dieser Ansatz, friss Vogel oder stirb. Wenn du das hier nicht hinkriegst, dann bist du auch nicht geeignet, dann kannst du dir was anderes suchen. Das ist heute durchaus anders. Und gerade der Begriff Kompetenz ist heute wesentlich mehr im Vordergrund. Also die Handlungsfähigkeit, Problemlösestrategien. Früher haben wir viel mehr Acht oder Wert drauf gelegt, Rezepte abzuarbeiten, also Algorithmen abzuarbeiten. Mittlerweile haben wir eher so die Einstellung, Algorithmen ist was für Anfänger. Dafür ist es auch wirklich gut, weil sie Orientierung geben. Da ja. Kann man sich dran langhangeln, aber wir müssen irgendwann dahin kommen, dass wir auch ohne Algorithmen auskommen. Und das haben wir beide gelernt, ohne Algorithmen auszukommen, aber auf eine andere Weise, als die Menschen das heute tun. Wir haben mit Try and Error gearbeitet und auch mit viel Druck dahinter. Heute begleiten wir viel, viel mehr. Also das hat sich schon auch ein Stück weit verändert.
Das heißt,
und das ist gut so.
Das, ich wollte gerade sagen, du würdest also jetzt nicht die Empfehlung geben, es darf nur derjenige auf der Intensivstation arbeiten, der das Beatmungsgerät blind zusammenbauen kann.
Nein, das braucht schon erheblich mehr. Und es geht halt eben auch nicht nur um diese handwerkliche Fähigkeit, sondern es geht halt eben einfach auch um Problemlösestrategien. Wenn ich das nicht hinkriege, dann muss ich eine andere Lösung finden. Also wenn ich es nicht im Dunkeln mit verbundenen Augen schaffe, dann muss ich halt eben auch dahin kommen, dass ich jemanden frage, der es vielleicht kann. Das war bei uns früher eher nicht so. Da wurde dann eher gesagt, wenn du es nicht hinkriegst, dann hast du ein Problem. Heute beantworten wir die Frage. Also das bringt so ein bisschen auf einem ganz niedrigen Niveau so auf den Punkt.
Das stimmt, aber es ist tatsächlich so, dass das auch jetzt in der neuen, modernen Zeit mit KI eine ganz wichtige Erkenntnis ist. Ich weiß gar nicht, ob du das so weißt, wir haben uns über KI so noch nicht unterhalten. Excel ist ein Algorithmus im Prinzip, ne? Und man kann damit auch Algorithmen betreiben oder auch ein EKG ist ein Algorithmus und wir reden über Vektoren. Die moderne KI, egal ob jetzt Gemini, ChatGPT, Copilot und so weiter, ist ja kein Algorithmus mehr, sondern eine Heuristik, eine Wahrscheinlichkeit. Und das ist etwas, wo aufgrund von vorgefertigten Wissen, Algorithmen, Datenbanken, Bücher und so weiter, diese Maschine jetzt in Wahrscheinlichkeiten rechnen. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt Folgendes machen muss? Und im Grunde beschreibst du ja was Ähnliches. Also man lernt erst Wissen im Sinne von auswendig, also Regelwissen. Man kommt übers Regelwissen zum Fallverstehen, man kommt zum Abarbeiten eines Kochrezeptes und irgendwann ist man in der beruflichen Karriere so weit, dass man sagt, okay, wie wahrscheinlich und was ist wahrscheinlich? Und natürlich kennt jeder von uns Zebras, die auf Kolibris reiten. In Marburg bei Hufschlag dürfte es aber wahrscheinlich immer noch ein Pferd sein.
Ja, bin mir jetzt nicht so ganz sicher, worauf du hinaus willst, aber das ist tatsächlich ein Thema, mit dem wir uns wirklich sehr intensiv auseinandersetzen, weil ich den Eindruck habe, dass KI immer noch deutlich mehr Fehler macht als der Mensch. Ich sehe das Ganze sehr, sehr kritisch. KI ist eine Maschine. Das ist, da gibt es wenig Varianz. Das ist irgendwie immer derselbe Ablauf. Was sich verändert, ist die Basis dahinter. Aber wir verändern halt eben auch unsere Perspektive. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist mir in der Fachweiterbildung auch sehr, sehr wichtig, dass die Teilnehmenden ihre Perspektive verändern und dadurch halt auch ihre Herleitungsalgorithmen bei der Problemlösung auch verändern und auch da variabler werden, weil das ist, glaube ich, was uns Menschen wirklich ausmacht. Also ich finde KI sehr, sehr faszinierend, aber ich gucke da auch durchaus kritisch drauf, was mich zum Beispiel immer wieder irritiert. Ich probiere das gerade aus, weil das in der Fachweiterbildung ein großes Thema ist, gerade im wissenschaftlichen Arbeiten. Ich finde das immer sehr irritierend, wenn man einer KI dreimal hintereinander dieselbe Frage stellt, kriegt man unter Umständen drei völlig unterschiedliche Antworten. Und da glaube ich dann doch immer noch an die wahre Intelligenz des Menschen. Obwohl ich an anderer Stelle durchaus Zweifel habe, aber das ist ein anderes Thema.
Sonst hätten wir auch andere Wahlergebnisse.
Zum Beispiel, ja, ganz wichtiger Punkt. Mir ist der Perspektivwechsel bei der KI einfach noch zu eingeschränkt. Von daher mache ich mir auf der anderen Seite aber auch relativ wenig Sorgen. Wir setzen uns gerade in Bezug auf wissenschaftliches Arbeiten sehr intensiv mit KI auseinander in der Fachweiterbildungsstätte hier im Team. Ich möchte aber nicht dahin kommen, wie manche Universitäten, wie ich hörte, die gesagt haben, wir schreiben halt einfach keine Hausaufgaben mehr, Hausarbeiten mehr, keine Bachelorarbeiten mehr, weil das wird ja sowieso alles von ChatGPT gemacht. Da möchte ich eigentlich nicht hinkommen, sondern ich möchte eher den Teilnehmenden auch ganz klar machen, ihr seid das, worum es geht. Und deswegen möchte ich das auch in der Hausarbeit lesen. Und ich glaube, es gibt da irgendeine Studie, die habe ich jetzt kürzlich gesehen, dass 74% der KI-generierten Texte von Professoren, Dozenten, wie auch immer, erkannt werden. Ich habe, glaube ich, auch eine relativ hohe Trefferquote, weil meine Perspektive darauf einfach eine wichtige Rolle spielt. Und ich bin da im Moment noch relativ entspannt.
Ich bin das auch. Also bei meinen Studierenden lasse ich es auch zu. Ich sage nur, sie möchten das bitte genauso kenntlich machen wie alle anderen Hilfsmittel. Und wir haben das ja früher auch gemacht. Also wer länger mit mir arbeitet, weiß, dass jetzt Orthographie nicht eine meiner Riesenstärken ist. Trotzdem hat man veröffentlicht und dafür hat man ein Lektorat gehabt. So. Und das ist ja nicht verwerflich, das gibt's da halt an. Genau. Auch vorne in der Masterarbeit habe ich reingeschrieben, wer für die orthografische Durchsicht zuständig war. Und wenn ich zum Beispiel die KI nutze, ChatGPT hast du genannt, es gibt andere, und ich dann den Prompt dafür offenlege, oder ich sage, ich habe das hier gerade zum Beispiel auch für ausländische Kolleginnen und Kollegen, die das für die sprachliche Glättung nehmen, finde ich nicht schlimm. Wir haben es ja früher auch gemacht. Du liest etwas, du passt es an, du paraphrasierst. Warum nicht? Aber ich will gar nicht so sehr auf KI raus, aber so dieser Punkt Fachweiterbildung, Wissen, weg von Faktenwissen hin zu Kompetenz, hat uns ja auch dazu gebracht, dass wir innerhalb der Fachgesellschaft, Deutsche Gesellschaft Internistisch Intensiv- und Notfallmedizin, wir sind beide auch in anderen Fachgesellschaften, aber hier haben wir es geschafft, das Curriculum Frühmobilisation auf den Weg zu bringen. Mhm. Das Spannende ist eigentlich, wir sitzen heute in Marburg und es läuft gerade unten ein Kurs mit wirklich hervorragenden Kolleginnen und Kollegen, interdisziplinär, interprofessionell. Wir haben Physios dabei, wir haben medizinische Begleitung dabei, wir haben pflegerische Begleitung dabei. Frühmobilisation in Deutschland ist doch eigentlich etwas, was hier so in Marburg und Umgebung auch so eine kleine Keimzelle ist. Viele würden ja sagen, Frühmobilisation ist Peter Nüdahl, möchte ich gar nicht in Frage stellen. Aber wie ist so aus deiner Erinnerung die Historie Marburg, Kassel, Weimar, Frühmobi?
Also für mich persönlich ganz klar, ich habe hier in Marburg, da war ich hier noch gar nicht tätig, habe ich meinen ersten Kontakt mit dem Begriff, mit dem Konzept Frühmobilisation gehabt, weil ich durch Zufall mitbekommen habe, dass die liebe Silke Filipovic hier mit ganz tollen Kolleginnen und Kollegen, unter anderem mit dem Olli Rothaug und mit dem Norbert Schwabauer und anderen, hier ein wunderbares kleines Symposium veranstaltet hat zum Thema Frühmobilisierung. Und das hat mich, weil mich das Thema schon eigentlich seit Beginn meiner pflegerischen Tätigkeit begleitet hat. Also ich habe im Zivildienst auf einer orthopädischen Station gemacht, wo Bewegung, Mobilisation ein ganz zentraler Punkt war. Und das hat mich damals relativ tief beeindruckt, dass es da jetzt ein Konstrukt gibt, eine Entwicklung gibt, die dieses Konzept auch wirklich implementieren kann, weil das nicht mehr nur so tradiertes Wissen war, das machen wir schon immer so, sondern dass da wirklich auch Wissenschaftlichkeit dahinter steckt, dass da Konzepte dahinter stecken. Und so habe ich das eigentlich von Anfang an verfolgt. Wir haben dann auch durch die persönlichen Kontakte, die auch damals schon da waren, haben wir dann ja auch die erste Konferenz Frühmobilisierung in Kassel gemacht. Und ich habe das die ganze Zeit mit sehr großer Freude dann auch beobachtet, wie sich das Ganze so verselbstständigt hat. Und als dann die Idee aufkam, so ein Curriculum zu machen, und eine hier am Tisch sitzende Person sagte, wo sind denn meine Pädagogen, habe ich mich natürlich sofort angesprochen gefühlt. Und haben dann auch mit Riesenspaß angefangen, dieses Curriculum auf die Beine zu stellen. Das war schon eine tolle Geschichte, tolle Erfahrung.
Und ist es nach wie vor, und Silke ist ja Physiotherapeutin, nach wie vor auch tätig, Olli aus der pflegerischen Intensivpflege, Norbert Schwabauger, leider verstorben, Atmungstherapeut. Mhm. Und wir haben damals die Wissenschaft mit auf den Weg gebracht. Und ich war 2015, also was du gerade erzählst, muss so 2009, 2010 gewesen sein, die Kante, weil dann haben wir auch das Netzwerk gegründet, hatten das Gründungstreffen auf den Bremer Intensivtagen. Peter hat das Ganze in Struktur gebracht mit Newslettern, mit einem Frame und hat diesen ganzen Haufen immer wieder sortiert, hat dafür gesorgt, dass Leute, die sich, ich sag jetzt mal, beim privaten Grillfest vielleicht verkloppt hätten, dann doch an einem Tisch sitzen und arbeiten und die Sache nach vorne bringen. Das ist sein Verdienst. Neben den ersten Übersetzungen von englischen Abstracts, ne? Ich habe ja damals überhaupt nicht verstanden, dass das Wissenschaft Englisch ist. Und 2015 saß ich an einem Tisch und hört in die Folge mit Thomas Bein gerne rein, wo wir die Leitlinie um Frühmobilisation erweitert haben. Herr Trüber aus Kassel war auch mitbeteiligt, viele andere. Und ich dachte, ja, steht doch alles aufgeschrieben. Und auf einmal haben wir festgestellt, wir haben viel geschrieben für pflegerische Fachzeitschriften in Deutschland, aber halt nicht in ein Impact Journal, nicht international. Das haben wir an vielen Stellen jetzt auch professionalisiert und deswegen in der Leitlinie 2020 fließt dann auch unsere Literatur tatsächlich mit ein. Das Curriculum ist auch über die Zeit entstanden. Jetzt hast du gesagt, klar, ich habe gesagt, wo sind die Pädagogen? Aber hol die Hörer doch mal ab. Warum brauchen wir neben der Praxis auf dem Flur und der Wissenschaft und dem Faktenwissen einen Pädagogen, um ein Curriculum zu schreiben?
Ob es jetzt wirklich der Pädagoge sein muss, aber jemand mit einem pädagogischen Ansatz, weil es in diesem Curriculum ja darum geht, eine Grundqualifikation zu schaffen, einen Qualitätsstandard zu schaffen, der irgendwie alle auf einen Stand bringt. Und dafür muss man natürlich auch für so einen Zweitageskurs muss man Ziele formulieren, Lernziele formulieren. Man muss Kompetenzen formulieren, die dann auch erreicht werden sollen durch diese Arbeit. Man muss natürlich auch inhaltlich gucken, ist wirklich alles abgebildet. Wir sind wieder bei der Perspektive. Jeder hat eine andere Perspektive darauf. Es gibt Teile im theoretischen Hintergrund, die manche eher unwichtig finden, manche wiederum wichtig, dass man da halt so ein gemeinsames Level hinkriegt. Also die Aufgabe beim Curriculum war eigentlich zweigeteilt. Das eine halt eben die Formulierung von Zielen und Kompetenzen. Auf der anderen Seite aber auch zu gucken, was muss denn eigentlich alles drin sein, damit wir alle auf einer guten, gleichmäßigen, ja, nicht Minimalbasis, aber auf einer gleichen Basis halt haben, damit eben auch die Konzepte für die Praxis, die ja immer an den Praxisort angepasst werden müssen, das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil des Curriculums, dass man halt eben zum Beispiel einen Stufenplan für seinen eigenen Bereich zumindest mal entwirft oder eine Idee entwickelt, wie könnte ich das bei mir zu Hause machen. Dafür braucht man aber die gleiche Basis. Der Plan selber ist dann sicherlich unterschiedlich, weil es sind handelnde Akteure, es sind handelnde verschiedene Rahmenbedingungen, verschiedene Materialien spielen ja auch eine Rolle, die vorhanden sind oder eben nicht vorhanden sind. Aber der Hintergrund dazu, der muss halt schon für alle gleich sein. Und dafür ist das Curriculum halt einfach sehr, sehr wichtig. Und wenn man das dann in Verbindung bringt mit den dazugehörigen Zielen und Kompetenzen, die erreicht werden sollen, dafür braucht man schon jemanden, der sich da so ein bisschen mit beschäftigt hat. Natürlich aus meiner zweiten Profession als Pädagoge heraus sage ich natürlich, das muss ein Pädagoge machen, aber es muss zumindest jemand machen, der dafür einen Blick hat.
Und wir haben ja auch hier verschiedene Menschen gehabt, die dran gearbeitet haben. Wir hatten Ärzte wie Reimer Riesen aus Tübingen mit dabei, Silke als Physiotherapeutin. Das heißt aber nicht, dass die alle jetzt diesen Kurs hier unten machen. Das sind Kollegen hier aus Marburg und wir haben Hermann dabei. Wie kam es dazu, dass Hermann am Curriculum mitgewirkt hat?
Also die Geschichte eben schon mal begonnen war halt so, dass Carsten die Pädagogen gesucht haben. Ich habe mich mit Matthias Nicolai zusammen kurz geschlossen. Wir haben so einen Rahmen entworfen und als ich mich dann so an die inhaltliche Arbeit gemacht habe, habe ich gedacht, ich brauche jemanden, der noch viel, viel mehr weiß über Bewegung, Bewegungsanbahnung und so weiter. Und da kam ich sofort auf Hermann Estive, den ich jetzt auch schon seit 25 Jahren kenne, mit dem ich auch zusammengearbeitet habe zum Teil. Und Kinästhetiktrainer, Feldenkreistrainer und der einfach ein unfassbares Wissen über Bewegung und Ähnliches hat. Und ich habe gedacht, ne, ich muss Hermann auf jeden Fall mit ins Boot holen. Also war dann auch zunächst mal der dritte Mann im Team und dann wuchs das halt immer weiter. Silke natürlich als Physiotherapeutin, weil wir natürlich auch interdisziplinär arbeiten wollten und weil sie halt eben auch im Netzwerk Frühmobilisierung mit dabei ist. Verschiedene andere Kolleginnen und Kollegen aus dem Netzwerk, Carsten natürlich, weil er das Ganze auch initiiert hat, Viktoria König, die nochmal mit einem sehr kritischen Blick drauf geguckt hat, die im eigentlichen Arbeitsprozess gar nicht so sehr beteiligt war, aber die dann halt eben sich das Ganze angeguckt hat und gesagt hat, Moment mal, hier stimmt aber was nicht. So wie ich mir so eine Arbeit einfach auch wünsche, das macht einfach unglaublich viel Spaß. Mhm. Das ist kollaboratives Arbeiten, das finde ich total großartig und so ist das Team weitergewachsen. Peter hat dann zum Schluss nochmal sehr, sehr kritisch drüber geguckt, hat sehr, sehr viele Anmerkungen gehabt, die zu sehr vielen Veränderungen geführt haben. Dafür bin ich auch immer noch sehr, sehr dankbar. Vielen Dank, Peter. Reimer Riesen genauso. Und so ist halt dieses ganze große Team entstanden. Und macht einfach riesig viel Spaß. Und wir sind ja gerade in der Überarbeitung
genau. Des
Curriculums. Und das macht auch schon wieder ganz großen Spaß, dann auch die Rückmeldungen zu bekommen.
Das stimmt. Und wir haben, ich sage jetzt mal, einen Pre-Test gemacht, dann eine Pilotierung.
Genau.
Und die Pilotierung ist evaluiert worden. Mhm. Was ist dabei rausgekommen? Also, warum müssen wir es jetzt verändern? Wieso kommt das Curriculum 2.3.0?
3.0 wird's wohl heißen. Also die wichtigste Veränderung, das war sehr, sehr frühzeitig klar, eigentlich schon nach dem ersten Pilotkurs, den wir hier in Marburg gemacht haben. Wir können den Theorieteil verkürzen und müssen den praktischen Teil erweitern. Die Zeit, die wir vorgesehen hatten für den Theorieteil, war sehr großzügig bemessen, weil ich einfach als Schulpädagoge in gewisser Weise, weil Fachweiterbildung ist halt nun mal ein schulischer Rahmen, war ich halt auch in diesem Rhythmus verhaftet. Ne? 90 Minuten Pause, 90 Minuten Pause, 90 Minuten und so fort. Das ist das Erste, was wir jetzt im ersten Entwurf für die Revision auch verändert haben, dass wir einfach die Theorieblöcke verkürzt haben. Der erste Block wird wahrscheinlich bei 90 Minuten bleiben, aber die anderen Theorieblöcke haben wir auf 60 Minuten verkürzt. Wir werden auch selbstgesteuertes Lernen mit implementieren. So ein bisschen abgeguckt bei dem Divi-Curriculum für das Delir-Management, wo es ja auch einen zusätzlichen Zeitraum gibt für die freie Gestaltung. Das werden wir wahrscheinlich auch so machen, wo wir dann halt eben auch selbstgesteuertes Lernen mit einbeziehen werden. Und vor allen Dingen die praktischen Einheiten ausweiten, weil die allermeisten Teilnehmer rückgemeldet haben, die Zeit war dann noch ein bisschen knapp, um auch mal selber auszuprobieren, um miteinander mal zu üben und zu trainieren. Das ist so im Wesentlichen das, was sich verändern wird. An den Inhalten ansonsten wird sich so großartig nicht viel verändern. Es sind eher andere Dinge, die mir im Kopf rumschweben, wo ich überlege, das habe ich mit dir noch gar nicht besprochen. Aber
gut, dass wir jetzt drüber reden.
wo vielleicht eher Veränderungen anzudenken sind, weil du hast eben die Interdisziplinarität angesprochen, aber in den Teilnehmerfeldern ist das noch ein bisschen überschaubar mit der Interdisziplinarität.
Oder Interprofessionalität.
Interprofessionalität ist der richtige Begriff.
Wobei es wächst. Also wir haben hier Physios und Ergotherapie als Teilnehmende. Mhm. Wir haben den Mediziner als Mitreferierenden, der auch sehr gut angekommen ist. Wir haben ja auch andere Kurse an anderen Standorten, wo Ärzte und Therapeuten beteiligt sind. Hört in die Folge rein, in Essen, wo mehrere Mediziner beteiligt waren. Die kamen dann aber interessanterweise aus der Geriatrie und angrenzenden Bereichen, gar nicht aus der Intensiv, weil auf der Intensivstation, ganz vereinfacht gesagt, ich brauche den Intensivmediziner, der die Immobilität anordnet, wegen dem Divi-Qualitätsindikator und ansonsten machen wir unseren Kram. Wissenschaftlich basiert und deswegen müssen wir hands-on arbeiten. Und es gibt auch viele Mediziner und Medizinerinnen, die mithelfen, aber tatsächlich jetzt zu sagen, das ist jetzt im Stufenkonzept meine handwerkliche Arbeit, ist wahrscheinlich selten. Es braucht ja auch nicht, wenn wir den Kurs zertifizieren, uns als Referierende. Das kann jeder an seinem Standort so machen. Trotzdem, ich finde es sehr bereichernd, dass die Praxis rückgemeldet hat, die Praxis ist zu kurz gekommen, weil ich glaube, allein dieser Aspekt, Pflege trifft auf Physios und wir lernen voneinander, was macht der Physio? Und die Physios lernen, was macht die Pflege in einem praktischen Ansatz, wirklich mit der Händearbeit und den Gesprächen, die daraus resultieren, hat alle irgendwie auf eine besondere Art und Weise weitergebracht. Aber wo siehst du noch Veränderungsbedarf? Also wie können wir Interprofessionalität noch mehr reinbringen? Oder wo siehst du noch einen anderen Ansatz? Weil Bauchlagerungsworkshop müsste man eigentlich auch interprofessionell machen. In der Regel kommen Pflegende und der Arzt hält den Tubus. Und trägt Verantwortung, obwohl wir das ja auch auf andere Schultern verteilen können. Klassisch, wo es richtig funktioniert, Reanimationstrainings, ne, Megacode-Trainings, in der Richtung, da sind ja alle beteiligt. Aber wie kriegen wir das in solche doch eher von außen betrachteten soften...
Ich habe noch nicht so die richtige Idee dazu. Was mir halt auffällt in der Retrospektive der Pilotphase jetzt, also wir haben heute hier den 8. Kurs und bisher hat es eigentlich nur einen Kurs gegeben, wo auch im Teilnehmerfeld so eine wirklich so eine richtige Multiprofessionalität stattgefunden hat. Das war in Essen. Ansonsten waren alle anderen Kurse zunächst mal im Kontext einer Fachweiterbildung. Das limitiert das Teilnehmerfeld so ein bisschen. Es gab mehrere Kurse, wo ausschließlich Fachweiterbildungsteilnehmer dabei waren. Es gab aber auch mehrere Kurse, wo es auch nach außen geöffnet war, wo dann halt eben auch Ergotherapie und Physiotherapie mit dabei war. Wir müssten irgendwie eine Möglichkeit finden, dass halt eben auch wirklich die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen auch mehr in diese Kurse reinkommen. Das ist sowas, was mich so ein bisschen umtreibt im Moment. Da habe ich noch keine so richtige Idee, zumal das Konzept halt hervorragend in die Fachweiterbildung reinpasst, in die Curricula der Fachweiterbildung. Aber vielleicht muss man da nochmal überdenken, wie wir Teilnehmende akquirieren. Und das andere, was mir im Kopf rumgeistert, ist auch aus den Feedbackbögen, die wir von den Teilnehmenden bekommen, ist vielleicht auch nochmal so ein vergleichbar zur Kinästhetik oder basalen Stimulation, dass man so ein Konzeptaufbaukurs vielleicht auch nochmal implementiert, weil viele Teilnehmende auch sagen, ach, das müsste man eigentlich nochmal machen. Wo ich dann denke, naja, einfach nur nochmal machen, das solltet ihr eigentlich alles in der Praxis nochmal machen. Aber irgendwann müssten wir vielleicht an einen Punkt kommen, wo man sich überlegt, wie gehen wir denn jetzt den nächsten Schritt weiter?
Das stimmt. Und ich glaube, dass wir da schauen müssen, also wie kriegen wir Medizinerinnen und Mediziner da rein, auch über Punkte, über die Ärztekammern, vielleicht die nochmal ins Boot nehmen. Da müssen wir unsere Damen und Herren der Medizin nochmal ins Gebet nehmen. In der Praxis, ich glaube, es geht auch dadurch, dass wir vielleicht Sachen nicht nur im Schulungsraum, sondern wirklich in der Praxis machen. Ich grüße hier zum Beispiel an das Klinikum Hochsauerland, wo, das war jetzt kein Kurs, aber die hatten mich so eingeladen in der Fachweiterbildung und im Rahmen der Fachweiterbildung sind wir für die Praxis auf die Intensivstation gegangen. Der verantwortliche ärztliche Leiter der Intensivstation, Grüße an Kevin, hat es auch ermöglicht, dadurch, dass wir dann halt verschiedene Nachweise auch machen mussten, Impfnachweise, Haftpflicht und so weiter. Mhm. Und natürlich Einverständnis der zu versorgenden Personen dort. Und dann wirklich dorthin zu gehen. Weil ich glaube, wenn du in der Theorie was vermittelst und auch wenn du hier Praxis machst, dann zündest du Menschen an und die sagen, okay, ich gehe jetzt zu mir auf Station und jetzt habe ich wieder eine Barriere, weil... Ganz blöd gesagt, da ist der Pfeiler, der war aber im Kursraum woanders. Ich habe einen anderen Stuhl, das genau. Laken funktioniert nicht. Die Hildegard ist Peter, aber Peter ist eigentlich Detlef und wie auch immer. Und dann brauchst du nochmal jemanden, der das orchestriert. Und das hat wiederum dann den pädagogischen Ansatz, gar nicht so den fachpraktischen, dass du vor Ort mit den örtlichen Gegebenheiten vor Ort dann auch selber nochmal vormachst und vielleicht auch sagst, hast du recht, das müssen wir jetzt an der Stelle auch praktisch anpassen. Ne? Also hier ist was im Weg, wir haben keinen Platz, wir haben kein Hilfsmittel, wir improvisieren, so wie wir das auf den Intensivstationen machen. Der Kurs hier aber jetzt in Marburg ist ja auch geöffnet und es sind ja aus allen Teilen Deutschlands die Menschen zusammengekommen. Also man merkt, Hessen, der Mittelpunkt von Deutschland. Ne? Wir haben Leute aus Erfurt, Grüße nach Erfurt. Wir haben hier Leute aus Siegen und aus Kreisen, also ich habe hier statt den Namen gehört, habe ich noch nie gehört. Wo kommen die her? Also und wie hast du das geschafft? Also wie sind sie denn auf diesen Kurs neugierig geworden?
Das liegt an dem Konstrukt, was wir hier in der Fachweiterbildung hier in Marburg verfolgen, nämlich, dass wir viele, viele Inhalte, nicht nur solche zertifizierten Kurse, sondern auch andere Inhalte nach außen öffnen. Mhm. Dass wir halt gucken, wie viel Platz haben wir, ganz pragmatisch, und dann halt eben auch Teilnehmerplätze nach außen kommunizieren über unsere innerbetriebliche Fortbildungsabteilung, die hier BIKE heißt. Und über das Fortbildungsportal der BIKE wird das angeboten, und das wird tatsächlich halt auch von extern, ist von extern zugänglich und wird von extern halt auch angeschaut. Und ich muss ehrlich sagen, ich war sehr überrascht, als ich die Teilnehmerliste gesehen habe, wie viele externe Teilnehmer dabei waren, aber habe mich natürlich auch total darüber gefreut. Das war wirklich große Klasse. Das habe ich auch erst, weiß ich auch erst seit 2 Wochen oder so, weil ich mich vorher gar nicht so sehr darum gekümmert habe, wer kommt da, weil im ersten Kurs, den wir im letzten Jahr gemacht haben, waren es eigentlich nur Mitarbeitende hier aus dem Haus, die sich dafür angemeldet haben. Und so, das wäre ein Weg vielleicht, da auch zu einem anderen Teilnehmerfeld zu kommen.
Und halt natürlich über die Werbung. Wir haben es jetzt erst seit neuestem auf unserer Homepage von der Fachgesellschaft. Wir müssen vielleicht nochmal es in die Zeitschriften bringen und auch noch hier an alle Hörenden, auch für diejenigen, denen Frühmobilisation aus den Ohren rauskommt, helft es doch mal ins Land zu tragen und dass wir es weiterentwickeln und dass wir an der Stelle weiterarbeiten. Ich finde die Idee super zu sagen, ich mache es innerhalb der Fachweiterbildung in meinem Rahmenplan über 2 Jahre. Ich gucke, wo Platz ist und öffne das dann nach außen. Kann man ja wahrscheinlich auch vermarkten. Vielleicht kann man dich da ja auch ansprechen, wenn jemand sagt, ich weiß gar nicht, wie ich das bei mir machen soll. Ich denke da.
Ja, sehr gerne.
Genau, da kommst du gerne mit den Leuten in Kontakt. Wollen wir aber nochmal so ein bisschen abbiegen, dass uns jetzt nicht nur Frühmobilisation aus den Ohren rauskommt. Wo siehst du gerade aktuelle Herausforderungen in der Fachweiterbildung? Also wir haben ja nur so ein paar Sachen angeteasert. KI, Veränderung der Systematik. Wie integrierst du hier zum Beispiel auch international Pflegende und was bringen die mit und was brauchen die?
Aus meiner Erfahrung heraus, mit internationalen Teilnehmenden ist das allergrößte Problem, was wir auch sehr individualisiert angehen, ist die Sprachbarriere.
Ja.
Also das merken wir durchaus, unabhängig davon, ob die Kolleginnen und Kollegen, die da kommen, in ihrem Heimatland die primäre berufsqualifizierende Ausbildung gemacht haben oder hier. Das spielt teilweise eine untergeordnete Rolle. Ich erinnere mich immer gerne an meine Deutschlehrerin, bei der ich Abitur gemacht habe, die immer gesagt hat, sie wünscht ihrem ärgsten Feind nicht, dass er Deutsch lernen muss. Weil Deutsch ist eine schwierige Sprache. Und das ist eigentlich so die größte Barriere, an der wir arbeiten müssen. Das funktioniert aber relativ gut. Da sind wir wieder beim Thema KI. Ich habe jetzt von einer Kollegin, einer Teilnehmenden eine Facharbeit gelesen, die ganz eindeutig von ihr stammte, aber in der sprachlichen Qualität nicht unbedingt der Sprachkompetenz entsprach, wo dann halt einfach tatsächlich mit einem Übersetzungsprogramm teilweise gearbeitet wurde. Und das funktioniert dann ganz gut. Man muss nur den Schritt wieder zurück irgendwie dann hinkriegen, dass dann eben diese sprachlich hervorragend dargebotene Kompetenz dann halt eben auch in die Praxis übersetzt wird. Aber das funktioniert. Um auf den Kern deiner Frage zu kommen, das ist eine Sache, die man sehr individualisiert angehen muss und die einfach auch durchaus Ressourcen braucht, die sich aber lohnen.
Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, und Sprache, bevor jetzt wieder alle mit irgendwelchen Argumenten wedeln, beim Deutschen geht es ja auch nicht nur um das Hochdeutsche. Also ich weiß noch, wo ich ins Rheinland gekommen bin, ich habe die Sprache nicht gesprochen. Mhm. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier geboren, ich bin aber Norddeutscher, ne? Und also als Emsländer darf ich Norddeutsch sagen, auch wenn ich kein Fischkopf bin. Aber wo einer das erste Mal Fosteler Abend gesagt hat, oder wie immer man es auch aussprechen mag, man möge es mir nachsehen, ne? Oder jemand mit mir in die Bütt gehen wollte, habe ich an unanständige Dinge gedacht, aber es war ja gar nicht so. Oder der Saarländer, der schwenken möchte, ne? Ein hochkomplexer Vorgang im Garten, der auch nicht unanständig ist, ne? Oder der Schwab, der mal geschwind schnell langsam was macht, ne? Das bringt mal jemanden bei. Würdest du sagen, es wäre eine Idee, dass die Lehre, nur die Lehre, dass wir sagen, Wissenschaft und Lehre ist Englisch und wir machen die Facharbeiten und alle auch ins Englische. Ich weiß, dass in manchen Ländern universitär alles im Englischen ist. Um dann aber auch wirklich zu sagen, auf Station mit den Menschen müssen wir natürlich in der jeweiligen Landessprache in Kontakt kommen. Also ganz doof gesagt, Niederländer, die uns verstehen, aber ich verstehe kein Niederländisch, ne? Ich kann wunderbar rüber, ich habe tolle Kollegen dort, ne, Thomas Ottens, dem ich auch viel zu verdanken habe, aber ich kann dort in der Praxis nicht wirklich arbeiten, weil ich kein Niederländisch spreche. Ich darf es dann auch nicht. Aber für die Lehre, für eine Facharbeit, um es für alle gleich zu machen, oder sagst du, schwierig?
Das ist schwierig, weil einfach auch da durchaus Barrieren vorhanden sind, will ich mal sagen, die sehr sensibel sind. Die Bereitschaft der Fachweiterbildungsteilnehmenden, will ich vorsichtig mal sagen, ist da nicht so groß, sich darauf einzulassen. Wir lernen in der Fläche fast alle Englisch in der Schule, aber wir bringen es meistens noch nicht mal bis zum Alltagsenglisch. Und ich bin im Alltagsenglisch ziemlich gut, weil ich einfach auch in vielen englischsprachigen Ländern unterwegs bin. Aber beim medizinischen Englisch wird es dann schon ganz schön haarig bei mir. Also das ist eine Barriere, die, sag ich mal, eine harte Barriere ist. Mhm. Aber ich glaube auch, die Ablehnung ist relativ groß. Und ich könnte mir denken, dass die Bereitschaft, sich auf eine zweijährige Fachweiterbildung, die sehr, sehr anspruchsvoll ist und auch sehr anstrengend ist, dass die Bereitschaft dadurch nochmal sinken könnte. Wir haben diese Idee tatsächlich schon mal diskutiert. Wir haben sogar schon darüber diskutiert, ob man nicht Unterricht auch in englischer Sprache halten sollte, um die Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Ausland zu uns kommen, besser abzuholen. Das ist für die Muttersprachler, für die deutschen Muttersprachler eine große Herausforderung, aber tatsächlich auch für die Menschen, die zu uns kommen aus anderen Ländern, eben auch unter Umständen noch viel größere Herausforderung, weil die zum großen Teil aus Ländern kommen, wo sie gar kein Englisch lernen, und dann ist es nicht der richtige Ansatz. Aber ich erinnere mich an den Anfang unseres Gesprächs, Wissenschaft ist nun mal Englisch, das kann man gut finden oder nicht. Ich bin sehr dankbar, dass wir eine durchaus international anerkannte Sprache haben, die in der Wissenschaft überall eigentlich verwendet wird. Ob das jetzt unbedingt Englisch sein musste, lassen wir mal dahingestellt, aber es ist nun mal so, und Englisch ist eigentlich auch keine allzu schwere Sprache, von daher eine gute Wahl, und das ist auf jeden Fall überlegenswert. Das zu implementieren. Man muss halt immer auch so ein bisschen gucken, was bringen die Menschen mit, die da zu uns in die Fachweiterbildung kommen. Das wird nicht ganz einfach werden. Ich finde die Idee prima. Wie gesagt, wir haben sie auch schon mal diskutiert, aber dann durchaus wieder verworfen. Wir bräuchten letztendlich aber schon auch eine einheitliche Sprache.
Genau, einheitlich. Und ich glaube auch, es hilft ja auch in der Integration, wenn man in dem Land, wo man ist, die Landessprache im Alltag und in der Fachlichkeit hat. Aber manchmal hilft es auch zu entspannen, wenn man es verständlich macht. Also mir, natürlich, wir machen ja den Podcast auf Deutsch und der ist so im Auto zu hören. Und ich glaube, wenn wir es auf Englisch machen würden, würde es mir schwerer fallen. Es ist auch schwerer zuzuhören. Wir haben auch die ein oder andere englische Folge, hört gerne mal rein. Wir wollen auch demnächst nochmal was machen. Trotzdem glaube ich, dass immer so, ich sag mal, Muttersprache bleibt. Aber, und das fand ich auch ganz toll, wir haben ja auch hier Ansätze. Also bei Bibliomet zum Beispiel, Pflegenintensiv, hatten wir jetzt verschiedene Serien, auch durch Peter initiiert, zum Delir, wo wir deutsche Artikel geschrieben haben, die wir dann auch teilweise mit KI ins Englische übersetzt haben, und der Verlag hat diese zur freien Verfügung auf die Homepage gestellt für alle. Mhm. Und gerade in den Bildungseinrichtungen, wo ich unterwegs bin mit international Pflegenden, die fanden das toll, einmal zum Sprache lernen und auch um dort nochmal was anders nachzulesen. Und ich glaube, wenn wir diese Offenheit haben, zu sagen, wir haben einen gemeinsamen Standard, und der Standard ist, du musst die jeweilige lokale Sprache sprechen, und das ist je nach Bundesland halt auch die Facette, dass man sie zumindest versteht, wir aber manche Sachen dann auch ins Englische bringen und im Englischen zur Verfügung stellen, dann kann man einfach nochmal gucken, dass die Leute besser zusammenwachsen. Aber unabhängig vom Fachlichen, habt ihr, und ich will gar nicht zu sehr in die Integration hinein, aber auch Ansätze, wo du sagst, du integrierst die Leute von vornherein auch mit in den Alltag der Pflegenden hier, oder müssen die das für sich selber machen?
Also wir als Fachweiterbildungsstätte so unmittelbar nicht. Ein Stück weit, weil wir im Team mehr machen als nur die Fachweiterbildung. Wir haben auch ein Integrationsprogramm entwickelt für neue Mitarbeitende, die also primär für Menschen, die gerade aus der Ausbildung kommen, die gerade Examen gemacht haben, aber auch für neue Mitarbeitende und eben auch Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Ausland kommen. Und da gehen wir ähnlich vor wie in der Fachweiterbildung. Also das braucht dann individuelle Lösungen und das funktioniert eigentlich auch relativ gut. Das, was du hast eben von Herausforderungen gesprochen in der Fachweiterbildung. Also das gilt für beide Bereiche, die wir so im Kern haben. Also die Fachweiterbildung und auch dieses Integrations- bzw. Einarbeitungsprogramm, was wir dort haben. Das braucht einfach Ressourcen und Ressourcen sind sehr, sehr knapp. Und das größte Problem in der Fachweiterbildung, du hast, glaube ich, die Frage auch so ansatzweise so gestellt, ist die mangelnde Gegenfinanzierung. Ja. Das braucht halt einfach Ressourcen, die bezahlt werden müssen. Wir haben hier das große Glück in Marburg, dass ich ein relativ gut aufgestelltes Team habe, von der Größe her gut aufgestellt habe, sodass wir diese Dinge leisten können. Es gibt andere Settings, wo das einfach nicht mehr möglich ist und wo man dann tatsächlich ein Stück weit aus der Not heraus einfach auch die Menschen sich selber überlassen muss. Und das führt nach meiner Erfahrung, habe ich auch an verschiedenen Stellen beobachten können, dann auch dazu, dass wir diese Menschen zum Teil wieder verlieren. Mhm. Ja, also das ist, hat jetzt auch gar nicht unbedingt was mit Krankenhaus und Pflege zu tun. Ich erlebe das auch im privaten Bereich, weil wir uns da auch um Geflüchtete so ein bisschen mit kümmern. Wenn man das nicht tut und die sich selber überlässt, dann sind sie irgendwann wieder weg oder gehen unter. Mhm. Und das ist ein riesengroßes Problem. Das braucht einfach Ressourcen, die wir an mancher Stelle nicht haben. Und da schlage ich mal wieder den Bogen zur Frühmobilisierung, wenn es dann auch, oder auch zur Kinästhetik, die ja auch manchmal so ein bisschen belächelt wird. Man muss einfach auch mal die Erfahrung gemacht haben, dass wenn man am Anfang, am Beginn einer Entwicklung viel, viel Zeit investiert oder die Zeit investiert, die es wirklich braucht, spart man hinten raus eine ganze Menge.
Und es ist nachhaltiger.
Daran fehlt's halt immer so ein bisschen.
Ja, das stimmt. Und es ist nachhaltiger. Aber ich glaube, es liegt doch daran, dass die Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Pflege immer noch eher schulisch orientiert ist, im Gegensatz zu den Mediziner, Medizinerinnen, wo ja der Facharzt an den Facharzt auf Station gebunden ist und der muss eine Weiterbildungsberechtigung haben. Sonst kommen die da nicht hin, sie werden nicht Fachärzte, sie werden nicht ausgebildet. Da haben wir noch viel vor uns. Aber du hast jetzt immer wieder auch über Kompetenzen gesprochen und so Richtung Ende des Gespräches. Wir haben jetzt bei den Internationalen natürlich auch welche, die kommen mit akademischen Abschlüssen. Mhm. Bachelor-Master-Abschlüssen aus verschiedenen Ländern, die bringen andere Fertig- und Fähigkeiten mit, auch andere Kompetenzen. Aber würdest du sagen, dass jemand, der mit einem Master-Abschluss kommt, auch trotzdem auf der Intensivstation ein Anfänger sein kann?
Ja, selbstverständlich.
Aber warum? Der hat doch studiert.
Ja, ja. Im Gegensatz zu den Zuhörern sehe ich deinen Gesichtsausdruck dabei. das ist ein großer Trugschluss. Natürlich ist ein Masterabsolvent auf einem ganz anderen theoretischen Niveau, gar keine Frage, weil er ganz anders gelernt hat zu lernen. Mhm. Aber das Setting in der Praxis, in der er sich bewegen muss, ist natürlich trotzdem, egal ob Masterabschluss oder frisch examiniert aus der grundständigen Ausbildung, trotzdem neu. Und da muss man sich natürlich erstmal reinfinden. Und wir haben ja auch an manchen Stellen, will ich mal vorsichtig sagen, den Effekt, dass man auch einen Masterabschluss machen kann, ohne irgendetwas praktisch getan zu haben.
Definitiv. Du musst ja nicht mal anwesend sein. Du musst deine Masterarbeit schreiben. Ja. Der Rest ist Freiheit der Hochschule.
Ja, ja.
Überspitzt gesagt. Und
dann hat man natürlich unter Umständen Masterabsolventen, die da auch total wirklich blutige Anfänger sind. Mhm. Und das Entscheidende ist, dass wir irgendwann dahin kommen, dass wir diese Scheu und diese ist ganz unterschiedlich. Manchmal übertriebener Respekt, manchmal aber auch Scheu, manchmal aber auch sogar Ablehnung gegenüber akademisierten Kolleginnen und Kollegen, dass wir da irgendwann von wegkommen. Das ist ja auch in meiner langjährigen Erfahrung auch ein Punkt, der immer wieder auch zu Konflikten zwischen Pflege und Ärzteschaft geführt hat. Wir müssen lernen, mit allen Kompetenzstufen, mit allen Qualifikationsstufen auf Augenhöhe zu kommunizieren. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Das ist halt auch wirklich Team.
Und das ist auch wiederum der Ansatz und Gedanke von unserem Curriculum. Auch da schließt es sich, es ist ein interprofessionelles und ich glaube, sagen zu dürfen, wenn man gemeinsam lernt in der Theorie und Praxis und es gibt ja auch die ersten universitären Einrichtungen, wo Pflege und Medizin parallel studiert werden im gleichen Hörsaal bei bestimmten Themen, dann werden wir nicht nur anders zusammenarbeiten, sondern uns auch anders begegnen. Und trotzdem ist jedem klar, dass er seine ganz eigene und der Profession zugeordnete Prozessverantwortung hat. Also ein Master kann ein Novize sein, und selbst Berufserfahrung heißt ja nicht, dass du sie nicht erneuern musst. Also ich warne auch davor, dass jemand sagt, wenn jemand 5, 7 oder 10 Jahre Berufserfahrung hat, ich kann Berufserfahrung haben und mich nicht weiterentwickelt. Oder ja, wie siehst du das?
Definitiv, definitiv. Kennen wir ja auch alle Beispiele dafür. Ich erinnere jetzt mal gerade an den Auftakt unseres Seminars gestern Morgen. Dein Spiel oder deine Abfrage, einige werden das kennen, mit Playmobil und Lego. Mhm. Also allein das spielt ja schon eine große Rolle. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, das nervt meine Umgebung manchmal so ein bisschen. Ich brauche einfach auch Veränderung. Ich hasse Langeweile und immer dasselbe zu tun. Vor allen Dingen liebe ich das, festzustellen, dass Dinge nicht gut sind oder nicht gut funktionieren und sie dann zu verändern, um es besser zu machen. Das ist aber so eine grundsätzliche Einstellung. Da gibt es Menschen, die das anders sehen, die dann lieber den Fehler noch ein drittes Mal machen, weil dann brauchen sie nichts zu verändern. Das ist schon so. Aber ich glaube, dass solche Curricula, solche Fortbildungssettings, wie wir das jetzt mit dem Curriculum Frühmobilisierung gemacht haben, und ich stelle das auch mit dem im Curriculum Delay-Management fest, was wir ja hier in Marburg auch fest implementiert haben in der Fachweiterbildung. Ich stelle halt durchaus fest, dass man auch diese Menschen, die eher nicht so Veränderungen mögen, dass man die plötzlich mit Aha-Erlebnissen in Bewegung bringt. Das finde ich eine tolle Geschichte. Also das, da blüht mir das Pädagogenherz.
Und das Schöne ist, du hast es ja auch im Gespräch schon erwähnt, also wir haben immer schon Leute rausgesetzt, wir haben immer schon mobilisiert, und auf einmal braucht es eine Handvoll Leute in einem Netzwerk, die sagen, wir bringen das mal in eine Struktur. Und jetzt haben wir jahrelang in einer Struktur gearbeitet. Wir hatten dann vielleicht so etwas wie auch ein individualisiertes Stufenkonzept, keine Frage. Jetzt müssen wir es aber in ein Curriculum bringen. Und interessanterweise, in dem Moment, wenn es ein Curriculum ist, werden andere Menschen aufmerksam. Und wenn jetzt das auch noch durch eine Fachgesellschaft interprofessionell zertifiziert ist, werden nochmal wieder andere aufmerksam. Im Kern, der Mensch bleibt Mensch, Bewegung ist Bewegung. Und jeder kann sagen, haben wir schon immer so gemacht. Und trotzdem ist es eine stetige Weiterentwicklung. Wo siehst du es so, ich sage jetzt mal vielleicht als abschließenden Ausblick, in 5 oder 10 Jahren, ich weiß ja nicht, wie lange haben wir dich denn eigentlich noch?
Die einen sagen so, die anderen sagen so, aber ich mache nächstes Jahr die 6. Dekade meines Lebens voll und damit ist natürlich der Horizont, sage ich mal, überschaubar, aber ich kann es noch nicht wirklich sagen, also es hängt von vielen Faktoren ab.
Aber Alter schützt nicht davor, fleißig zu sein und
zum Beispiel
zu veröffentlichen, ja, und trotzdem.
Absolut.
Wann hast du deinen Masterabschluss gemacht?
Meinen Masterabschluss gemacht habe ich 2020. Kurz vor dem Corona-Ausbruch habe ich meine Masterarbeit eingereicht.
Das nenne ich lebenslanges Lernen, und ich finde super, dass du dafür brennst und dass es eigentlich nicht aufhört. Und ich hoffe auch, du bleibst uns sehr lange noch im Netzwerk erhalten, als Mensch und Freund und Wegbegleiter und sehr wertvollen Gesprächs- und Impulsgeber sowieso. Lieber Detlef, ich danke dir sehr für das konstruktive Gespräch.
Sehr gerne.
Ich hoffe, dass die Studie, die du erwähnt hast, du uns zuschickst, dass wir sie in die Shownotes packen. Ich hoffe, dass Chris, der jetzt hier fehlt, nicht sagt, wir haben schlimme Worte gesagt, sonst müssen wir sie hinterher aufklären. Schlimme Worte im Sinne von irgendwelchen Abkürzungen mal wieder oder
Ich glaube nicht.
Intensivjargon. Alle anderen, ich lade euch ein. Habt einen wunderschönen Resttag, Restmorgen, Restabend, wann auch immer ihr uns gerade zugelauscht habt. Und bitte und gerne schreibt ein Feedback, schreibt eure Fragen. Und sollten wir irgendwas gesagt haben, Lego und Playmobil als Gattungsbegriffe für andere Spielwaren, und was hat das eigentlich mit Pädagogik und Didaktik zu tun? Ich weiß es nämlich nicht, ich habe es mir ausgedacht, du sagst, es hat einen Sinn. Wir können es in einer anderen Folge diskutieren. Bis dahin, bleibt uns gewogen, empfiehlt uns weiter und habt eine schöne Zeit und nette Menschen um euch rum. Tschüss.
Tschüss.